SWR Kultur Hörbuch Von dieser Welt von James Baldwin. Es liest Vanya Müs. Folge 4.
Gabriel's Gebet. Now I've been introduced to the Father and the Son, and I ain't no stranger now. Als Florence schrie, war Gabriel draußen in feuriger Finsternis und sprach mit dem Herrn. Ihr Schrei drang von Ferne zu ihm, wie aus unvorstellbaren Tiefen, und es war gar nicht der Schrei seiner Schwester, den er da hörte, sondern der des Sünders, der durch seine Sünde gefangen wird. Es war der Schrei, den er so oft gehört hatte, bei Tag und bei Nacht und vor so vielen Altären. Und heute Abend rief er, wie er so oft schon gerufen hatte, »Wie du willst, Herr, wie du willst!« Dann herrschte Stille in der Kirche. Selbst Praying Mother Washington stöhnte nicht mehr. Bald würde wieder jemand rufen. Die Stimmen würden wieder einsetzen, nach und nach auch die Musik und das Jauchzen und das Schlagen der Tamburine. Doch jetzt, in dieser erwartungsvoll lastenden Stille, schien alles Fleisch, gelähmt von etwas, das in der Luft lag, auf die Kraft zu warten, die lebendig macht. Diese Stille, hingezogen wie ein Korridor, führte Gabriel zurück zu jener Stille, die seiner Geburt in Christus vorangegangen war. Tatsächlich wie eine Geburt. Denn alles davor war in Dunkelheit gehüllt, lag auf dem Grund des Meeres der Vergessenheit und richtete sich nun nicht gegen ihn, sondern allein auf seine blinde, verfluchte, stinkende Verkommenheit vor seiner Erlösung. Die Stille war eine frühmorgendliche Stille gewesen und er war gerade aus dem Hurenhaus zurückgekommen. Morgenlaute rings um ihn herum, von Vögeln, die unsichtbar Gott priesen, von Grillen im Weinlaub und Fröschen im Sumpf, von Hunden ganz nah und ganz fern und Hähnen auf der Veranda. Die Sonne war erst halb erwacht. Die äußersten Baumwipfel erzitterten schon und der Nebel kroch mürrisch vor Gabriel her und um ihn herum, dem Licht weichend, das den Tag regiert. Später würde er sagen, an dem Morgen habe die Sünde auf ihm gelegen. Damals wusste er nur, dass er eine Last trug, die er so gern abgeladen hätte. Diese Last war schwerer als der schwerste Berg, und er trug sie in seinem Herzen. Mit jedem Schritt wurde sie schwerer. Sein Atem wurde rau und träge, und auf einmal stand ihm kalter Schweiß auf der Stirn und drängte seinen Rücken. Ganz allein in der Hütte lag seine Mutter und wartete. Nicht nur auf seine morgendliche Rückkehr, sondern auf seine Hingabe zum Herrn. Nur dafür harrte sie noch aus, und das wusste er, obwohl sie ihn nicht mehr ermahnte, wie noch vor einiger Zeit. Sie hatte ihn in die Hände des Herrn gegeben und wartete geduldig ab, um zu sehen, wie er sein Werk vollbrachte. Denn sie würde noch erleben, wie der Herr sein Wort einlöste. Sie würde erst ruhen, wenn ihr Sohn, das letzte ihrer Kinder, er, der sie ins Leichentuch wickeln würde, Aufnahme fand in der Gemeinschaft der Gläubigen. Sie, die einst ungeduldig gewesen war und rabiat, die geflucht, gebrüllt und gerungen hatte wie ein Mann, war in Schweigen verfallen und rang nur noch mit allerletzter Kraft mit Gott. Und auch das tat sie wie ein Mann. Nachdem sie ihrem Glauben treu geblieben war, wartete sie nun darauf, dass er sein Wort hielt. Gabriel wusste, dass sie nicht fragen würde, wenn er kam, wo er gewesen war. Sie würde ihm keine Vorwürfe machen, aber ihr Blick folgte ihm selbst hinter geschlossenen Lidern. Später würden, da Sonntag war, einige Brüder und Schwestern zu ihr kommen und an ihrem Bett singen und beten. Und sie würde für ihn beten, mit erhobenem Kopf und fester Stimme, nachdem sie sich allein aufgesetzt hatte, während er zitternd in einer Zimmerecke kniete und ihr beinahe den Tod wünschte, abermals erzitterte vor diesem Beweis der unsäglichen Verkommenheit seines Herzens und wortlos um Vergebung betete. Denn er hatte keine Worte, wenn er vor dem Thron kniete. Und er hatte Angst, dem Himmel ein Gelübde abzulegen, solange er nicht die Kraft fand, es zu halten. Und doch wusste er, dass er ohne Gelübde diese Kraft niemals finden würde. Denn seine Seele sehnte sich mit Furcht und Zittern nach all den Herrlichkeiten, die seine Mutter für ihn erflehte. Ja, er wollte Macht. Er wollte sich als den Gesalbten des Herrn sehen, seinen Vielgeliebten, der schneeweißen Taube würdig, beinahe jedenfalls, die vom Himmel herabgeschickt wurde, um zu bezeugen, dass Jesus Gottes Sohn war. Er wollte herrschen. Mit jener Geltung sprechen, die nur von Gott kommen konnte. Später sollte er stolz bezeugen, er habe seine Sünden gehasst, selbst als er ihnen nachhechelte, selbst als er ihnen frönte. Er hasste das Böse, das in seinem Leib hauste, und er fürchtete es, wie er die Löwen der Lust und des Verlangens fürchtete und hasste, die durch die wehrlose Stadt seines Geistes pirschten. Später würde er sagen, es sei eine Gabe seiner Mutter gewesen. Gott habe seine Hand von früh auf über ihn gehalten. Doch damals wusste er nur, dass bei Anbruch der Nacht Chaos und Fieber in ihm tobten. Das Schweigen in der Hütte zwischen seiner Mutter und ihm war unerträglich geworden. Ohne sie anzusehen, mit Blick in den Spiegel, doch seinem eigenen Gesicht ausweichend, zog er seine Jacke an und sagte, er gehe noch ein wenig spazieren, er bleibe nicht lange weg. Manchmal saß Deborah bei seiner Mutter und folgte ihm nicht weniger geduldig und vorwurfsvoll mit ihren Blicken. Dann floh er in die sternklare Nacht und ging bis zu einer Kneipe oder zu einem Haus, das er bereits einen lustvollen Tag lang auserkoren hatte. Er trank, bis sein Schädel von fernen Hämmern dröhnte, beschimpfte Freunde und Feinde und prügelte sich bis aufs Blut. Am Morgen fand er sich im Dreck wieder, im Lehm, in fremden Betten und ein-, zweimal hinter Gittern. Galle im Mund, die Kleider in Fetzen und aus allen Poren drang der Gestank seiner Verkommenheit. Dann konnte er nicht mal weinen, er konnte nicht mal beten. Beinahe sehnte er sich nach dem Tod. Er allein konnte ihn von seinen grausamen Fesseln befreien. Und immer ruhte der Blick seiner Mutter auf ihm. Ihre Hand griff wie eine glühende Zange nach der lauwarmen Glut seines Herzens und flößte ihm beim Gedanken an den Tod noch kälteres Entsetzen ein. Ungeläutert, ungesühnt ins Grab zu steigen hieß, für immer in den Abgrund zu steigen, in dem ihn größere Qualen erwarteten als alle, unter denen die Erde seit Anbeginn ächzte. Für immer und ewig abgeschnitten von den Lebenden, für immer und ewig ohne Namen. Wo er gewesen war, wäre nur Stille, Stein, Stoppeln und keine Saat. Auf immer und ewig für ihn und die Seinen keine Hoffnung auf Herrlichkeit. Wenn er zur Hure kam, so kam er zu ihr im Zorn und er verließ sie in furchtlosem Kummer. Mit dem Gefühl, wieder einmal auf übelste Weise beraubt worden zu sein, seinen heiligen Samen in ein verbotenes Dunkel verausgabt zu haben, zum Sterben verdammt. Er verfluchte die tückische Lust, die ihn besetzte, und er verfluchte sie auch bei anderen. Aber später sollte er sagen, ich erinnere mich an den Tag, da mein Kerker bröckelte und meine Fesseln abfielen. Auf dem Weg nach Hause hatte er an die zurückliegende Nacht gedacht. Die Frau war ihm schon zu Beginn des Abends aufgefallen, aber sie war in Gesellschaft gewesen, von Männern und Frauen, also hatte er sie nicht weiter beachtet. Erst später, vom Whisky befeuert, hatte er sie offen angesehen und sofort erkannt, dass er ihr auch aufgefallen war. Inzwischen waren nicht mehr so viele Menschen bei ihr, als hätte sie Platz geschaffen für ihn. Er hatte bereits erfahren, dass sie eine Witwe aus dem Norden war und nur ein paar Tage in der Stadt, um ihre Familie zu besuchen. Sie erwiderte seinen Blick und lachte laut, als scherzte sie noch mit ihren Freunden. Sie hatte eine Spalte zwischen den Schneidezähnen und einen großen Mund. Wenn sie lachte, zog sie gleich die Unterlippe zwischen die Zähne, als schämte sie sich ihres großen Munds und ihr Busen wogte. Nicht gewaltig, wie bei großen, dicken Frauen. Ihr Busen hob und senkte sich einfach unter dem straff gespannten Stoff ihres Kleids. Sie war viel älter als er, etwa in Deborahs Alter, über 30, und nicht wirklich hübsch. Doch die Luft zwischen ihnen fing an zu knistern und ihr Geruch stieg ihm in die Nase. Er trank weiter und ließ, beinahe unbewusst, sein Gesicht in einen Ausdruck zwischen Unschuld und Macht gleiten, was die Frauen nach seiner reichen Erfahrung kommen ließ. Ja, doch, auf dem Nachhauseweg, kalt und pricklig, sie hatten es getan. Gott, wie sie getobt hatten in ihrem Bett der Sünde! Wie sie geschrien und gebebt hatte. Gott, wie sie gekommen war. Ja, auf dem Nachhauseweg durch den fliehenden Nebel, kalter Schweiß auf seiner Stirn, in Eitelkeit und eroberer Stolz hatte er noch an sie gedacht, an ihren Geruch, die Hitze ihres Körpers unter seinen Händen, ihre Stimme und ihre Zunge, wie die Zunge einer Katze, ihre Zähne und ihre schwellenden Brüste, wie sie sich bewegt hatte für ihn, wie sie ihn gehalten, mit ihm geschwitzt hatte und wie sie zitternd und stöhnend, ineinander verschlungen, wieder in die Welt gefallen waren. Mit diesen Gedanken, Froststarr vor Schweiß, doch rasend vor Erinnerung an die Lust, war er zu einem Baum auf einer kleinen Anhöhe gekommen, hinter der, außer Sichtweite noch, sein Zuhause lag und darin seine Mutter. Und mit der Wucht von Wasser, das Dämme gebrochen und Ufer geflutet hat und unaufhaltsam auf die verlorenen, unbeweglichen Häuser zuströmt, auf deren Dächern und Fenstern noch fahl die Sonne zittert, überkam ihn die Erinnerung an alle Morgen, an denen er hier hinaufgestiegen und an dem Baum vorbeigegangen war, einen Moment gefangen zwischen begangenen und zu begehenden Sünden. Der Nebel auf der Anhöhe war geflohen, und im Angesicht dieses einsamen Baums war Gabriel, als stünde er unter dem nackten Auge des Himmels. Auf einmal wurde es still, ganz still, überall. Sogar die Vögel hatten aufgehört zu singen. Kein Hund bellte mehr und kein Hahn krähte den Morgen herbei. Die Stille erschien ihm wie ein Gottesurteil, als wäre die gesamte Schöpfung vor Gottes gerechtem Zorn zum Verstummen gebracht worden und wartete nun darauf, den Sünder, der Sünder war er, gefällt und von Gottes Angesicht verstoßen zu sehen. Und ohne es recht zu merken, griff er nach dem Baum, im jähen Bedürfnis, sich zu verstecken, und schrie: »Lieber Gott, sei mir gnädig! O Gott, sei mir gnädig!« Und er fiel gegen den Baum, sank zu Boden und klammerte sich an die Wurzeln. Er hatte in die Stille gerufen und nur die Stille antwortete. Und doch schallte sein Schrei bis an die äußersten Enden der Welt. Dieser Schall, sein einsamer Schrei, der durch die Schöpfung rollte, schlafende Fische und Vögel aufschreckte und von überall her, von Fluss, Tal und Bergwand, zurückgeworfen wurde, erfüllte ihn mit derartiger Angst, dass er einen Moment stumm zitternd am Fuß des Baumes lag, als wollte er dort begraben sein. Doch sein beschwertes Herz wollte nicht stumm sein, ließ ihm die Stille nicht, ließ ihn nicht atmen, bis er nochmals schrie. Also schrie er wieder und sein Schrei kehrte wieder zurück und noch immer wartete die Stille auf Gottes Antwort. Und da kamen die Tränen, Tränen, wie er sie niemals in sich vermutet hätte. »Ich habe geweint«, berichtete er später, »wie ein kleines Kind.« Aber kein Kind hat je solche Tränen geweint wie er an jenem Morgen auf seinem Angesicht vor dem Himmel unter dem mächtigen Baum. Sie kamen aus Tiefen, in die kein Kind vordringt, und schüttelten ihn mit einem Fieber, das kein Kind packt. In seiner Qual schrie er, und jeder Schrei schien ihm die Kehle zu zerreißen, die Luft zu rauben und heiße Tränen über die Wangen zu jagen, die auf seine Hände spritzten und die Baumwurzel tränkten. »Rette mich! Rette mich!« Und die ganze Schöpfung erschallte, antwortete aber nicht. »Ich hörte niemand beten.« Ja, er befand sich in dem Tal, das seine Mutter ihm vorausgesagt hatte, in dem es keine menschliche Hilfe gab, in dem keine schützende oder rettende Hand sich ihm entgegenstreckte. Hier galt allein die Gnade Gottes. Hier wurde der Kampf zwischen Gott und Teufel ausgefochten, zwischen Tod und ewigem Leben. Und er hatte zu lange gewartet, sich zu lange in Sünde abgewandt. Gott würde ihn nicht hören. Die Frist war verstrichen und Gott hatte sein Antlitz vor ihm verborgen. Dann, bezeugte er später, hörte ich meine Mutter singen. Sie sang für mich. Sie sang leise und lieblich direkt dort neben mir, als wüsste sie, dass sie den Herrn nur rufen muss, dass er kommt. Als er den Gesang hörte, der die stille Luft erfüllte und anschwoll, bis er die ganze wartende Welt erfüllte, brach ihm das Herz und wurde doch, von seiner Last befreit, ganz leicht. Seine Kehle öffnete sich und seine Tränen flossen, als hätte sich der lauschende Himmel aufgetan. »Da pries ich Gott, der mich aus Ägypten geführt und meine Füße auf festen Fels gesetzt hat.« Als er schließlich aufblickte, sah er einen neuen Himmel und eine neue Erde, und er hörte einen neuen Gesang, denn ein Sünder war heimgekehrt. Ich sah auf meine Hände, und meine Hände waren neu. Ich sah auf meine Füße, und meine Füße waren neu. Den Mund tat ich auf zum Herrn an jenem Tag, und selbst die Hölle wird meinen Sinn nicht ändern. Und ja, überall war Gesang. Vögel, Grillen und Frösche frohlockten. Hunde hüpften jaulend durch die engen Hinterhöfe. Von jedem Zaun krähte ein Hahn, dass hier ein neuer Anfang war, ein mit Blut gewaschener Tag. Dies war der Beginn seines Lebens als Mann. Gabriel war gerade 21 geworden und das Jahrhundert noch kein Jahr alt. Er zog in die Stadt, in das Zimmer, das oben im Haus, in dem er arbeitete, für ihn bereitstand, und er fing an zu predigen. Noch im selben Jahr heiratete er Deborah. Nach dem Tod seiner Mutter hatten sie einander ständig gesehen. Sie waren gemeinsam ins Haus Gottes gegangen, und da er niemanden mehr hatte, der sich um ihn kümmerte, lud sie ihn häufig zu sich zum Essen ein und wusch seine Wäsche. Und nach den Gottesdiensten sprachen sie über seine Predigten. Das heißt, er lauschte ihren Lobeshymnen. Ganz gewiss hatte er nie vorgehabt, sie zu heiraten. Das war ihm so wenig in den Sinn gekommen, hätte er gesagt, wie eine Reise zum Mond. Er kannte Deborah schon sein ganzes Leben. Sie war die ältere Freundin seiner älteren Schwester gewesen und danach die treue Besucherin seiner Mutter. Jung war sie in Gabriels Augen nie gewesen. Ihre unsinnlich strengen, unförmig langen Gewänder, stets schwarz oder grau, gehörten zu ihr, als wäre sie in ihnen geboren worden. Sie schien nur auf der Welt zu sein, um Kranke zu besuchen, Weinende zu trösten und die Sterbenden herzurichten. Und dann war da noch die Legende, ihre Geschichte, die ausgereicht hätte, auch wenn sie nicht so vollkommen reizlos gewesen wäre, sie auf ewig der männlichen Begierde zu entziehen. Auf ihre stille, stoische Art schien sie das durchaus zu wissen. Während andere Frauen vielleicht gerade durch die Freude, die sie schenken und teilen konnten, ihren geheimnisvollen Reiz gewannen, trug sie nur die erlittene Schande in sich. Schande, mehr hatte sie nicht zu geben, wenn nicht ein Wunder menschlicher Liebe sie erlöste. Daher wandelte sie durch die kleine Gemeinde wie eine von Gott unerklärlich gezeichnete Frau, wie ein beklemmendes Beispiel an Demut oder eine heilige Närrin. Kein Schmuck zierte je ihren Körper, nichts klimperte oder glänzte an ihr, nichts war geschmeidig. Keine Schleife spielte mit ihrem unerbittlich tadellosen Kopf, ihr wollenes Haar trug nur ein Tröpfchen Öl. Sie klatschte nicht mit den anderen Frauen, hatte ja auch gar keinen Klatsch beizutragen, beschränkte ihren Austausch auf Yeah und Nay, las ihre Bibel und betete. Manche in der Gemeinde, sogar Männer, die das Evangelium verbreiteten, spotteten hinter ihrem Rücken über sie. Doch es war ein nervöser Spott, denn nie konnten sie sich sicher sein, ob sie nicht die Heiligste unter ihnen verhöhnten, den besonderen Schatz des Herrn und sein heiligstes Werkzeug. »Dich schickt wahrlich der liebe Gott, Sister Deborah«, sagte Gabriel manches Mal. »Ich weiß nicht, was ich ohne dich anfangen würde.« Denn sie unterstützte ihn fabelhaft in seinem neuen Leben. Mit ihrem unerschütterlichen Glauben an Gott und ihrem Glauben an ihn legte sie, mehr noch als die Sünder, die nach seinen Predigten weinen zum Altar kamen, irdisches Zeugnis ab von seiner Berufung und untermauerte mit menschlichen Worten die enorme Aufgabe, die der Herr in Gabriels Hände gelegt hatte. Sie blickte dann mit ihrem scheuen Lächeln zu ihm auf. »Nicht doch, Reverend, im Gegenteil. Ich knie niemals nieder, ohne dem Herrn für dich zu danken.« Tatsächlich, nie nannte sie ihn Gabriel oder Gabe. Seit er angefangen hatte zu predigen, nannte sie ihn Reverend, denn sie wusste, dass es den Gabriel, den sie früher gekannt hatte, nicht mehr gab. Er war jetzt ein neuer Mensch in Jesus Christus. »Hast du in letzter Zeit was von Florence gehört?«, fragte sie manchmal. »Gott, Sister Deborah, das sollte ich eigentlich dich fragen. Das Mädchen schreibt mir so gut wie nie.« »Ich habe jetzt auch länger schon nichts mehr gehört.« Sie hielt inne. »Ich glaube, sehr glücklich ist sie nicht da oben.« »Geschieht ihr recht, was muss sie hier auch einfach so wegrennen wie eine Verrückte?« Und dann fragte er hämisch, »Weißt du, ob sie schon verheiratet ist?« Sie warf ihm einen flüchtigen Blick zu. »Florence denkt da nicht dran an einen Ehemann.« Er lachte. »Gott segne dein reines Herz, Sister Deborah. Aber wenn das Mädchen hier nicht weg ist, um sich einen Mann zu holen, heiße ich nicht Gabriel Grimes.« »Wenn sie auf einen Mann ausgewiesen wäre, dann hätte sie sich den doch wohl gleich hier aussuchen können. Du willst mir doch nicht erzählen, dass sie extra dafür ganz hoch ist in den Norden?« fragte sie mit einem eigenartigen Lächeln, das nicht mehr ganz so weihevoll und distanziert war. Es stellte etwas Seltsames mit ihrem Gesicht an, fand er. Jetzt sah sie aus wie ein verängstigtes Kind. »Naja«, er betrachtete sie jetzt aufmerksamer, »Florence, waren die Nigger hier in der Gegend alle nicht gut genug?« »Ob sie überhaupt einen Mann findet, der ihr gut genug ist?« »Sie ist so stolz. Wahrscheinlich lässt sie einfach niemanden an sich ran.« »Ja«, er runzelte die Stirn, »sie ist so stolz, dass der Herr sie eines Tages erniedrigen wird. Wirst schon sehen.« »Ja«, sie seufzte, Es steht ja geschrieben, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall, so steht es geschrieben. Ja, sie lächelte wieder. Vor Gottes Wort gibt es keine Zuflucht, nicht wahr, Reverend? Man muss nur einfach danach leben, das ist alles. Denn jedes Wort ist wahr, und nicht mal die Pforten der Hölle können dem standhalten. Er betrachtete sie mit einem Lächeln und empfand auf einmal große Zärtlichkeit. »Sieh zu, dass du im Wort bleibst, kleine Schwester. Des Himmels Fenster werden sich auftun und Segen herabschütten auf dich, dass du gar nicht weißt, wohin damit.« Diesmal drückte ihr Lächeln besondere Freude aus. »Er hat mich schon gesegnet, Reverend. Er hat mich gesegnet, als er deine Seele gerettet und dich ausgeschickt hat, um das Evangelium zu predigen.« »Sister Deborah«, sagte er langsam, »in der ganzen schlimmen Zeit hast du da für mich gebetet?« Ihre Stimme senkte sich kaum merklich. »Aber ja, Reverend, deine Mutter und ich, wir haben die ganze Zeit gebetet.« Er sah sie an, mit Dankbarkeit und einer jähen Eingebung. Sie hatte ihn immer wahrgenommen. Sie hatte über ihn gewacht und all die Jahre, in denen sie für ihn nur ein Schatten gewesen war, hatte sie für ihn gebetet. Und sie betete noch für ihn. Ihre Gebete würden ihn ein Leben lang begleiten, das verriet ihm ihre Miene. Sie sagte nichts und sie lächelte nicht, sah ihn nur an mit ihrer ernsten Freundlichkeit, ein wenig fragend jetzt, ein wenig scheu. »Gott segne dich, Schwester«, sagte er schließlich. Während dieses Gesprächs oder unmittelbar darauf wurde die Stadt Schauplatz einer gewaltigen Erweckungsversammlung. Evangelisten aus allen umliegenden Bezirken und weiter aus Florida im tiefen Süden und Chicago im hohen Norden kamen hier zusammen, um das Brot des Lebens zu brechen. Die Versammlung nannte sich 24 Elders Revival Meeting und es war das Ereignis des Sommers. 24 Männer bekamen Gelegenheit zu predigen, jeder an einem Abend, um vor den Menschen zu glänzen und den himmlischen Vater zu preisen. In den Kreis der 24 ansonsten durchweg einflussreichen Männer mit großer Erfahrung und verschiedentlich großem Ruhm wurde, zu seiner stolzen Verblüffung, auch Gabriel berufen. Es war eine große, eine gewichtige Ehre für einen so kürzlich Bekehrten, einen so jungen Mann, der gestern noch in seinem Erbrochenen in der Gosse der Sünde gelegen hatte, und Gabriel bebte das Herz vor Angst, als ihn die Einladung erreichte. Doch war ihm auch, als hätte die Hand Gottes ihn früh gewiesen, sich vor derart mächtigen Männern zu bewähren. Ihm wurde der 12. Abend zugedacht. Für den Fall seines möglichen Scheiterns war er so von einer fast gleichen Zahl Schlachtrösser flankiert. Er würde vom Sturm profitieren, der gewiss vor ihm entfacht wurde, und sollte es ihm nicht gelingen, die Begeisterung spürbar zu steigern, konnten die anderen nach ihm seinen Auftritt vergessen machen. Doch Gabriel wollte nicht, dass sein Auftritt, der wichtigste seiner bisherigen Laufbahn, von dem so viel abhing, vergessen wurde. Er wollte sich nicht als bloßer Jüngling abtun lassen, der kaum mithalten, geschweige denn triumphieren konnte. Auf den Knien fastete er vor Gott und betete unermüdlich Tag und Nacht, Gott möge durch ihn wirken und allen Menschen zeigen, dass seine Hand tatsächlich über ihm, dass er der Gesalbte des Herrn war. Unaufgefordert fastete Deborah mit ihm, betete und nahm seinen besten schwarzen Anzug an sich, damit er an seinem großen Tag sauber, ausgebessert und frisch gebügelt war. Unmittelbar danach nahm sie ihn erneut an sich, damit er nicht weniger hermachte an dem Sonntag des großen Essens, das die Versammlung offiziell beschließen würde. Dieser Sonntag sollte ein Festtag für alle sein, besonders aber für die 24 Ältesten, die von der Gemeinde auf deren Kosten fürstlich bewirtet werden sollten. Am Abend seiner Predigt ging er mit Deborah auf die große erleuchtete Logenhalle zu, die kurz zuvor noch eine Tanzkapelle beherbergt hatte und von der Gemeinde für die Dauer der Versammlung gemietet worden war. Der Gottesdienst hatte schon begonnen. Licht ergoss sich auf die Straße, Musik erfüllte die Luft, und Passanten blieben stehen, um zu lauschen und durch die halb geöffneten Türen zu spähen. Er wollte, dass alle eintraten. Er wollte durch die Straßen laufen und alle Sünder mitschleifen, damit sie das Wort Gottes hörten. Doch als sie sich dem Eingang näherten, packte ihn wieder die Angst, die er so viele Tage und Nächte in Schach gehalten hatte. Heute Abend würde er dort stehen, so hoch oben, ganz allein, um das Zeugnis zu bekräftigen, das ihm über die Lippen gekommen war, dass Gott ihn aufgerufen habe zu predigen. »Sister Deborah«, sagte er plötzlich, als sie am Eingang standen. »Setzt du dich hin, wo ich dich sehen kann?« »Aber natürlich, Reverend«, sagte sie. »Geh einfach da hoch und immer schön auf Gott vertrauen.« Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um, ließ sie am Eingang stehen und ging durch den Mittelgang zur Empore. Sie waren schon alle da, die zufriedenen, geweihten, großen Männer, lächelten und nickten, als er die Stufen hinaufstieg. Einer sagte mit Blick auf die Gemeinde, die so beschwingt war, wie ein Evangelist es sich nur wünschen konnte, »Wir bringen Sie schon mal in Wallung, junger Mann. Wir wollen, dass Sie bei dir richtig losgehen.« Er lächelte, kurz bevor er sich an seinem thronartigen Stuhl zum Beten hinkniete und dachte, wie in den 11 Nächten zuvor, dass die Ältesten an diesem heiligen Ort eine Unbefangenheit ausstrahlten, eine Leichtigkeit, die seine Seele ganz befangen machte. Von seinem Stuhl aus sah er, dass Deborah einen Platz in der ersten Reihe gefunden hatte, gleich unter der Kanzel. Dort saß sie mit der Bibel im Schoß. Nach Schriftlesung, Zeugnissen und Kollekte wurde er von dem Ältesten angekündigt, der am Vorabend gepredigt hatte, und auf einmal stand er und bewegte sich auf die Kanzel zu, auf der ihn die große Bibel erwartete, und dahinter, steil unter ihm, die murmelnde Gemeinde. Panik ergriff ihn in dieser schwindelnden Höhe und zugleich eine unaussprechliche, stolze Freude darüber, dass Gott ihn hergeführt hatte. Er begann nicht mit einem aufpeitschenden Lied oder einem flammenden Zeugnis, sondern forderte die Gemeinde mit nüchterner, nur leicht zitternder Stimme auf, sich das 6. Kapitel von Jesaja anzuschauen und dort den 5. Vers. Und er bat Deborah, die Stelle laut vorzulesen. Sie las mit ungewohnt kräftiger Stimme: »Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen mit meinen Augen.« Stille breitete sich im Saal aus, nachdem sie die Passage gelesen hatte. Kurz erschauderte Gabriel vor den Blicken, die auf ihn gerichtet waren, und den Ältesten, die hinter ihm saßen, und wusste nicht, wie er fortfahren sollte. Dann sah er Deborah an und legte los. Diese Worte stammten vom Propheten Jesaja, genannt der Scharfsichtige, weil er die finsteren Jahrhunderte durchdrungen und die Geburt Christi vorausgesehen habe. Jesaja sei es auch, der prophezeit habe, ein jeglicher unter ihnen werde sein wie eine Zuflucht vor Wind und Wolkenbruch. Jesaja, der den heiligen Weg beschrieben und gesagt habe, wo es zuvor trocken gewesen sei, sollten Teiche stehen, und wo es dürr gewesen sei, sollten Brunnenquellen sein. Das dürre Land werde fröhlich stehen und blühen wie die Lilien. Jesaja sei es, der prophezeit habe, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Dieser Mann, den Gott in Gerechtigkeit erweckt, den er für viele große Taten ausersehen hatte, habe im Angesicht der Herrlichkeit Gottes geschrien: »Weh mir!« »Ja«, rief eine Frau, »genau!« In Jesajas Schrei steckt eine Lektion für uns alle, eine Botschaft für uns alle, eine Zumutung. Haben wir nie so geschrien, haben wir das Heil nie erfahren. Können wir mit diesem Schrei nicht leben, stündlich, täglich, zur mitternächtlichen Stunde und am helllichten Mittag hat uns das Heil verlassen und wir stehen an der Schwelle zur Hölle. Ja, lobet den Herrn ewiglich. Wenn wir nicht mehr vor ihm erzittern, sind wir vom Weg abgekommen. Amen! Rief eine Stimme von ganz hinten. »Amen! Erzähl's uns, Junge!« Er hielt nur kurz inne, um sich die Stirn abzuwischen, das Herz voll Furcht und Zittern und einem Gefühl von Macht. »Bedenken wir stets, dass der Tod der Sünde Sold ist. Das geschrieben steht, unerbittlich, welche Seele sündigt, die soll sterben. Bedenken wir stets, dass wir in Sünde geboren sind, in Sünde haben unsere Mütter uns empfangen, die Sünde beherrscht uns bis in die Fingerspitzen, die Sünde fließt durch jedes unreine Herz, die Sünde blickt uns aus den Augen, Amen, und führt zur Wollust, die Sünde sitzt in unseren Ohren und führt zur Torheit, die Sünde sitzt auf unserer Zunge und führt zum Mord. Ja, die Sünde ist das einzige Vermächtnis des Menschen, die Hinterlassenschaft unseres leiblichen Vaters, jenes gefallenen Adam, dessen Apfel krank macht und noch viele Generationen krank machen wird, und viele noch ungeborene Generationen. Die Sünde war es, die den Sohn der Morgenröte aus dem Himmel trieb. Sünde, die Adam aus dem Paradies vertrieb. Sünde, die Kain den Bruder töten ließ. Sünde, die den Turm zu Babel baute. Sünde, die das Feuer auf Sodom niedergehen ließ. Sünde, die Grundfeste der Welt, die in des Menschen Herz lebt und atmet, die Frauen ihre Kinder in Qualen und Finsternis hervorbringen lässt, Männer mit schrecklicher Fron den Rücken beugt, den leeren Magen leer lässt, den Tisch blank und unsere Kinder in Lumpen ins Hurenhaus schickt und in die Tanzhallen dieser Welt. Amen! Amen! Ach, weh mir! Weh mir! Ja, meine Lieben, es gibt keine Gerechtigkeit im Menschen. Die Herzen der Menschen sind böse, alle Menschen sind Lügner. Nur Gott ist wahrhaftig. Hört David rufen, »Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht.« Hört Hiob, der in Staub und Asche sitzt, seine Kinder tot, sein Hab und Gut dahin, umringt von falschen Tröstern, »Siehe, auch wenn er mich umbringt, warte ich auf ihn.« Und hört Paulus, der einst Saulus war, Verfolger der Erlösten, der niedergestreckt wurde auf der Straße nach Damaskus und fortan das Evangelium predigte. Seid ihr aber Christi, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erbe. Oh ja, rief einer der Ältesten, lobet den Herrn ewiglich. Denn Gott hatte einen Plan. Er duldete nicht, dass die Menschenseele umkommt, und so bereitete er einen Plan für ihre Rettung. Im Anfang, vor langer Zeit, als er die Erde gründete, hatte Gott den Plan, Amen, alles Fleisch zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Ja, und in ihm war Leben. Halleluja! Und dieses Leben war das Licht des Menschen. Meine Lieben, als Gott sah, wie die Herzen der Menschen sich zum Bösen wandten, wie sie abwichen, jeder seines Wegs, wie sie freiten und freien ließen, wie sie tranken und gottlos prassten, wie sie gierten und Gott lästerten und in sündigem Hochmut ihre Herzen gegen den Herrn erhoben, ach, da wandte sich der Sohn Gottes, das gesegnete Lamm, das der Welt Sünde trägt, dieser Sohn Gottes, das fleischgewordene Wort, die erfüllte Verheißung, ach, da wandte er sich zu seinem Vater und rief, »Vater, bereite mir einen Leib, ich fahre hinab und erlöse die Sünder. Frohlockt heute Abend, lobet den Herrn!« »Ihr Väter, die ihr heute hier seid, ist euch je ein Sohn vom rechten Weg abgekommen?« Mütter, habt ihr je miterleben müssen, wie eure Tochter mit der stolzen Blüte ihrer Jugend gefällt wurde? Hat ein Mann hier je das Gebot vernommen, das Abraham angetragen wurde, seinen Sohn lebendig auf Gottes Altar zu opfern? Väter, denkt an eure Söhne, wie ihr um sie zittert und sie zu führen versucht, sie zu nähren versucht, damit sie stark werden. Denkt an eure Liebe zu eurem Sohn und wie jedes Übel, das ihn heimsucht, euch das Herz bricht. Und denkt an den Schmerz, den Gott ertrug, als er seinen eingeborenen Sohn hinabschickte, dass er auf der sündigen Erde unter Menschen weile, verfolgt werde, leide, das Kreuz trage und sterbe. Nicht für seine eigenen Sünden wie unsere Söhne, sondern für die Sünden der ganzen Welt, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, damit in unseren Herzen heute Abend die Freudenglocken klingen. »Lobet ihn!« rief Deborah. Noch nie hatte er ihre Stimme so laut gehört. »Weh mir!« Denn als Gott den Sünder niederstreckte, wurden ihm die Augen geöffnet und er sah sich selbst in seiner ganzen Unreinheit nackt vor Gottes Herrlichkeit. Weh mir! Denn der Augenblick der Erlösung ist ein blendendes Licht, das vom Himmel ins Herz fährt. Der Himmel so hoch, der Sünder so tief. Weh mir! Denn würde Gott den Sünder nicht aufrichten, er würde sich nie mehr erheben. Ja, Herr, du sagst es! Wie viele hier waren gefallen, wie Jesaja fiel? Wie viele hatten geschrien, wie Jesaja schrie? Wie viele konnten bezeugen, wie Jesaja, mit meinen Augen habe ich den König, den Herrn der Heerscharen gesehen? Ach, wer auch immer dieses Zeugnis schuldig blieb, sollte niemals sein Angesicht schauen, sondern an jenem großen Tag hören, weiche von mir, Übeltäter! Und für immer in den feurigen Pfuhl geschleudert werden, der für Satan und all seine Engel bereitet wurde. Ach, wollte doch der Sünder sich heute Abend erheben und das kurze Stück zu seinem Heil gehen, hierher zum Gnadenstuhl. Er wartete. Deborahs ruhiger, fester Blick ruhte auf ihm mit einem Lächeln. Er blickte in die emporgewandten Gesichter der Versammelten, sah Freude darin, heilige Erregung und Glaube, und alle sahen zu ihm auf. Dann stand ganz hinten ein Junge auf, ein großer, sehr dunkler Junge im weißen Hemd, der offene Kragen eingerissen, die Hose staubig und abgewetzt und mit einer alten Krawatte zusammengehalten. Und der Junge sah über die unermessliche, raunende Entfernung zu Gabriel und ging den langen, erleuchteten Gang hinunter. »Oh, lobet den Herrn!« rief jemand, und Gabriel traten Tränen in die Augen. Schluchzend kniete der Junge vor dem Gnadenstuhl nieder, und die Gemeinde begann zu singen. Da wandte sich Gabriel ab in der Gewissheit, dass der Abend gut gelaufen war, dass Gott durch ihn gewirkt hatte. Die Ältesten lächelten, und einer nahm ihn bei der Hand. »Das war prächtig, mein Junge, prächtig.« Dann kam der Sonntag des großen Festessens, das die Erweckungsversammlung beschließen sollte. Und für das Deborah und all die anderen Frauen viele Tage lang gebacken, gebraten und gekocht hatten. Im Scherz revanchierte sich Gabriel für Deborahs Behauptung, er sei auf der Versammlung der beste Prediger gewesen, mit dem Hinweis, sie sei unter den Frauen die beste Köchin. Schüchtern gab sie zurück, bei seiner Schmeichelei sei er im Nachteil, denn sie habe ja alle Prediger gehört, während er schon sehr lange nur noch ihre Kochkünste genieße. Als er sich an dem Sonntag erneut unter den Ältesten wiederfand und gerade zu Tisch gehen wollte, wurde Gabriels stolze Vorfreude auf einmal getrübt. Er fühlte sich nicht wohl in Gesellschaft dieser Männer. Ja, es fiel ihm schwer, sie als erfahrener und im Glauben gefestigter anzusehen. Sie erschienen ihm so lax, beinahe weltlich. Sie waren nicht wie die heiligen Propheten von einst, die im Dienste des Herrn dünn und nackt wurden. Diese hier, Gottes Diener, waren sogar fett geworden und kleideten sich ausgesucht. Sie waren schon so lange auf dem Feld des Herrn tätig, dass sie Gott nicht mehr fürchteten. Seine Macht war vielmehr etwas, das ihnen zustand und ihre souveräne Aura nur noch aufregender machte. Sie schienen jeweils einen Sack voller Predigten zu haben, die sie häufig benutzten und mit einem müden Augenaufschlag einschätzen zu können, welche Gemeinde welche Predigt zu hören bekam. Obwohl sie mit großem Nachdruck predigten und Seelen vor dem Altar zur Demut brachten, so wie ein Lohnarbeiter täglich seine Ration Maiskolben kappt, erwiesen sie Gott nicht die Ehre oder betrachteten es überhaupt als Ehre. Ebenso gut hätte es sich bei ihnen um hochbezahlte Zirkusartisten handeln können, mit ihrer je aufsehenerregenden Gabe. Wenn sie zum Spaß die von ihnen geretteten Seelen gegeneinander aufrechneten, klangen sie dabei wie Buchmacher beim Zahlenvergleich. Gabriel fand das anstößig und beängstigend. Niemals wollte er mit Gottes Gabe so fahrlässig umgehen. Sie, die Prediger, hatten den ersten Stock der Logenhalle für sich. Die Handlanger im Weinberg des Herrn aßen unten. Und die Frauen trugen unentwegt üppig beladene Platten hoch und runter, damit auch ja alle satt wurden. Deborah war unter den Serviererinnen, und obwohl sie nichts sagte und trotz seines Unbehagens, platzte er jedes Mal, wenn sie den Raum betrat, beinahe vor Stolz, den sie doch gewiss bei seinem Anblick empfand, so mannhaft und gelassen in seinem üblichen strengen Schwarz-Weiß unter all den Koryphäen. Wenn doch seine Mutter ihn so sehen könnte, ihren Gabriel so hoch erhoben. Gegen Ende der Mahlzeit allerdings, die Frauen hatten Kuchen, Kaffee und Sahne gebracht und noch kaum die Tür hinter sich geschlossen, als das Gespräch bei Tisch immer ausgelassener und zügelloser wurde, lachte einer der Ältesten, ein vergnügter, beleibter Mann mit gelblichen Haaren, dessen mit Sommersprossen wie von getrocknetem Blut übersätes Gesicht zweifellos auf eine stürmische Jugend schließen ließ, und sagte über Deborah, »Das sei aber mal eine Heilige.« Sie habe so früh an der Milch des weißen Mannes würgen müssen, dass ihr Magen noch immer übersäuert sei und sie folglich außerstande, den satteren, süßeren Saft eines Niggers zu kosten. Am Tisch brüllte man vor Lachen, doch Gabriel gefror das Blut in den Adern. Dass Gottes Diener sich solch abscheulicher Leichtfertigkeit schuldig machten und dass über die Frau, die Gott ihm zum Trost geschickt hatte, ohne deren Unterstützung er womöglich schon auf der Strecke geblieben wäre, so hergezogen wurde. Sie dachten wohl, ein bisschen unflätiges Gelächter unter sich könne nicht schaden. Sie seien zu tief verwurzelt im Glauben, um sich von einem solch läppischen Klaps mit Satans Hammer zu Fall bringen zu lassen. Gabriel blickte in ihre lachenden, feisten Gesichter. Sie würden sich für eine Menge verantworten müssen am jüngsten Tag, denn sie waren Stolpersteine im Weg des wahren Gläubigen. Als der Mann mit den gelblichen Haaren Gabriels Fassungslosigkeit bemerkte, verbiss er sich sein Lachen und fragte: »Was ist los, mein Sohn? Ich hoffe, ich bin dir nicht zu nahe getreten. Sie hat doch für dich aus der Bibel gelesen, oder? Am Abend deiner Predigt?« fragte ein anderer Ältester in versöhnlichem Ton. »Diese Frau«, antwortete Gabriel mit einem Rauschen im Kopf, »ist meine Schwester im Herrn.« »Na, Elder Peters hier, das hat er ja nicht gewusst«, sagte ein anderer. »Er hat es bestimmt nicht böse gemeint.«
»Du nimmst das doch jetzt aber nicht krumm«,
fragte Elder Peters freundlich. Gabriels gespannte Aufmerksamkeit entging trotzdem nicht der hartnäckige Spott in seinem Ausdruck und in seiner Stimme.
»Du wirst uns doch unser kleines Essen hier nicht verderben.«
»Ich finde«, sagte Gabriel, »man soll über niemanden schlecht reden. Die Schrift sagt mir, man soll niemanden verspotten.«
»Jetzt vergiss aber mal nicht«, sagte Elder Peters so freundlich wie zuvor, »mit wem du sprichst.«
»Mir scheint«, sagte er, selbst erstaunt über seine Verwegenheit, »wenn ich mir ein Vorbild nehmen soll, solltet ihr auch ein Vorbild sein.«
»Na komm«, sagte ein anderer leutselig, »du willst diese Frau ja nicht heiraten oder sowas, also kein Grund, dich aufzuregen und unser kleines Zusammentreffen hier zu verderben. Elder Peters hat es nicht böse gemeint. Wenn dir nie was Schlimmeres über die Lippen kommt, kannst du dich jetzt schon zu den Auserwählten zählen, da oben im Königreich.«
Kurzes Gelächter brandete über den Tisch, und sie aßen und tranken weiter, als wäre die Sache damit erledigt. Trotzdem hatte Gabriel das Gefühl, dass er sie überrascht hatte. Er hatte sie erwischt, und sie waren ein wenig beschämt und verwirrt von seiner Reinheit. Auf einmal verstand er die Worte Christi: »Viele sind berufen, aber wenige auserwählt.« Ja, und er betrachtete die Anwesenden, die wieder ganz leutselig waren, aber jetzt auch auf der Hut vor ihm, und fragte sich, wer von ihnen in Herrlichkeit zur Rechten des Vaters sitzen werde. Und als er noch einmal an Elder Peters polterndes Geschwätz dachte, schüttelten sich all die vagen Zweifel und Befürchtungen, die Zögerlichkeiten und Zärtlichkeiten zurecht, die er Deborah gegenüber empfand und die, wie er jetzt begriff, auf die Gewissheit hinausliefen, dass ihre Verbindung vorbestimmt war. So wie der Herr ihm Deborah geschickt hatte, um ihn aufrecht zu halten, hatte der Herr ihr Gabriel geschickt, um sie zu erheben, um sie von der Schmach in den Augen der Männer zu erlösen. Diese Vorstellung erfüllte ihn augenblicklich, ganz und gar mit der Wucht einer Vision. Gab es eine bessere Frau? Sie war nicht wie die tänzelnden Töchter Zions. Sie stolzierte nicht in aller Öffentlichkeit lüstern einher mit schläfrigen Augen und vor Lust halb geöffnetem Mund oder miaute unter mitternächtlichen Hecken, entblößt den hängenden Fluch eines schwarzen Jünglings entblößend. Nein, ihr Ehebett wäre heilig und ihre Kinder würden die Linie der Gläubigen fortsetzen, eine königliche Linie. Hiervon befeuert, regte sich in ihm ein niederes Feuer, das eine schlummernde Angst weckte. Und er erinnerte sich, als die Tafel, die Prediger, das Essen und die Gespräche erneut auf ihn eindrangen, an Paulus' Worte: »Es ist besser zu heiraten, als in Begierde zu brennen.« Allerdings würde er noch eine Weile stillhalten, um Gottes Anliegen weiter zu ergründen. Denn ihm fiel ein, wie viel älter sie war, 8 Jahre, und zum ersten Mal in seinem Leben versuchte er, sich die Schmach vorzustellen, zu der Deborah vor so vielen Jahren von weißen Männern gezwungen worden war – die Röcke über den Kopf gezerrt, Verborgenstes enthüllt, von weißen Männern. Wie vielen? Wie hatte sie es ertragen? Hatte sie geschrien? Dann stellte er sich vor, doch wirklich bekümmern konnte ihn das nicht, denn wenn Christus gekreuzigt werden konnte, um ihn zu retten, konnte er für Christi größere Herrlichkeit auch gern den Spott ertragen, welch amüsierte Blicke es auf sich ziehen würde, welch anstößige Spekulationen, die eben noch geschlummert hatten, über Nacht sprießen würden wie Jonas Rizinus, wenn sich herumsprach, dass Deborah und er heiraten würden. Sie, einst der lebende Beweis und die Zeugin ihrer täglichen Schande und jetzt ihre heilige Närrin, und er, einst unzähmbarer Plünderer ihrer Töchter, Dieb ihrer Ehefrauen, ihr wandelnder Fürst der Finsternis. Lächelnd betrachtete er die wohlgenährten Gesichter der Ältesten und ihre malenden Kiefer. Unheilige Pastoren allesamt, untreue Haushalter. Er betete, niemals möge er so feist werden oder so geil. Gott möge im Gegenteil mächtig durch ihn wirken.
durch diesen schönen, mächtigen, feierlichen Beweis vielleicht bis in ungeborene Zeiten hinein von seiner ewigen Liebe und Gnade künden. Er zitterte, denn seine Gegenwart umgab ihn nun. Es hielt ihn kaum auf seinem Stuhl. Er spürte, dass Licht vom Himmel auf ihn leuchtete, auf ihn, den Auserwählten. Er spürte es, wie einst Christus es im Tempel gespürt haben musste, im Angesicht seiner so gründlich verwirrten Ältesten. Und er sah auf, ungeachtet ihrer Blicke, ungeachtet ihres Räusperns und der Stille, die sich plötzlich auf die Tafel senkte, und dachte, ja, die Wege des Herrn sind unergründlich, seine Wunder zu vollbringen. »Sister Deborah«, sagte er später am Abend, als er sie nach Hause brachte, »der Herr hat mir etwas auferlegt, und ich möchte, dass du mir beten hilfst, damit er mich richtig führt.«